Der Predigtext steht im Johannesevangelium, Kapitel 16, die Verse 26 und 27. Jesus spricht zu seinen Jüngern: An jenem Tage werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, liebt euch. Weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Denn er selbst, der Vater, liebt euch. Das Thema dieser Predigt lautet: Gott liebt sein Volk. Liebe Gemeinde, eigentlich müsste uns der Atem stocken, wenn wir diesen Satz hören. Wir müssten eigentlich etwas fühlen von der verletzenden Begrenzung, die in diesem Satz liegt. Verletzend für all jene, die nicht zu Gottes Volk gehören. So steht schon im 5. Buch Mose: Seht, wie hat er sein Volk so lieb. Was ist aber mit den anderen, müsste es in uns aufschreien, die nicht sein Volk sind? Oder müsste uns an diesem Satz "Gott liebt sein Volk" nicht die Ungeheuerlichkeit dieses Satzes bewusst werden, dass er dieses Volk liebt und es sein eigen nennt, dieses Volk, wie es ist, in seinem Aufbegehren, in seiner Untreue, in seiner Vergesslichkeit im Blick auf all die Wohltaten Gottes, im Blick auf seine Halsstarrigkeit, wenn es um Wegführungen geht, im Blick auf seinen Unglauben, wenn es vom Leben gefordert wird, und seiner Überheblichkeit, wenn es um seine Macht geht. Und wir müssten in dem allem uns selbst wiederfinden, die wir uns in Jesus Christus als Gottes Volk bezeichnen und verstehen. Das eine oder das andere wenigstens müsste uns erschüttern, wenn wir den Satz hören: Gott liebt sein Volk. Aber der Satz hat für uns eine solche Selbstverständlichkeit bekommen, dass wir das alles kaum noch merken. Gott liebt. Selbstverständlich liebt Gott. Wer anders ist er? Und er liebt alle Menschen. Das ist klar. Unsere Seele hat das sozusagen als natürlich begriffen, dass Gott Liebe ist. Dennoch begehren wir auf, wenn uns selbst unversehens schwere Krankheit befällt. Warum gerade ich? Wenn uns ein Schicksalsschlag aus der Bahn zu werfen droht, fragen wir nach Gottes Liebe. Wir fragen nach Gottes Liebe angesichts des unbeschreiblichen Elends in Sarajevo oder im Anblick verhungernder Menschen im Sudan. Wenn uns das Wort von Gottes Liebe zu seinem Volk nicht mehr aus der Bahn wirft, wenn uns die Unbegreiflichkeit dieses Wortes nicht mehr ins Herz trifft, dann werden uns eben Leid und Elend aus der Bahn werfen. Und alles, was der Mensch in seiner menschlichen Natur dem Menschen antun kann. Denn zur menschlichen Natur gehören Krankheit, Leiden und Tod. Leid, das wir erfahren und Leid, das wir zufügen, tödliche Krankheit, die uns trifft, uns oder eben den anderen. Das Wort von der Liebe Gottes zu seinem Volk gehört weder zu den selbstverständlichen Dingen des Lebens noch zu den natürlichen. Das Wort, dass Gott sein Volk liebt, ist ein Eingriff in diese Welt. Der größte und tiefste Eingriff in die Natur des Menschen und seiner Geschichte. Und dieser Eingriff trifft uns dort, wo wir am ehesten erreichbar sind, aber auch am tiefsten verletzbar sind. An der Auswahl, an der Erwählung, an der Bevorzugung oder wie wir zu sagen pflegen, an der Privilegierung. Wir hätten Gottes Liebe gern als warmen Dauerregen über uns und anderen, kombiniert mit beständigem Sonnenschein. Gottes Liebe aber kommt manchmal als Hitze und manchmal als Kälte, manchmal als Dürre und manchmal als Flut. Man kann das nicht so schön regulieren, nach unserem Bedürfnis und unseren Vorstellungen. In jedem Fall aber kommt sie persönlich. Und sie entzieht sich unserer Macht über sie zu verfügen und sie uns selbst und anderen nutzbar zu machen. Sie kommt nicht zu allen Menschen, wie wir uns das vorstellen. Denn die Liebe ist nicht anonym, nicht generell und nicht allgemein und schon gar keine Institution. Liebe ist persönlich und sie kann nur als auswählende Liebe vom Ausgewählten, der sich wählen lässt, empfangen werden. Darum hat Gott ein Volk erwählt. Er ist mit ihm einen Weg gegangen, so als ob es nur dieses Volk für ihn gäbe und er alle anderen Völker vergessen hätte. Diesen Anschein erweckt das Alte Testament. Seine Liebe gilt diesem Volk bis heute. Auch in den dunkelsten Stunden seiner Geschichte. Gott ist aber in Jesus Christus noch einen anderen Weg gegangen. Den Weg nicht mit einem Volk, sondern mit einem Menschen. Mit einem Menschen. Den Weg mit einer Person. Dies ist mein geliebter Sohn. Heute habe ich ihn gezeugt. Das ist der Weg, auf dem wir, die wir heute Morgen hier sind, einander begegnen. Wir tun darum gut daran, diesen Weg ernst zu nehmen und auf seinen Anfang zu achten, auf die Quelle, die uns den Gott beschreibt, der uns erwählt und berufen hat. Hartnäckig halten sich in unseren Herzen alle möglichen Bilder und Vorstellungen von Gott. Ob wir sie schon im Elternhaus aufgenommen haben oder ob wir sie später von anderen, vielleicht frommen Menschen, übernommen haben, vielleicht freiwillig oder nur halb freiwillig oder gar gezwungen, oder ob unsere Bilder von Gott aus unserer eigenen Seelennatur kommen. Es sind Bilder, die uns irreführen und uns das Leben kosten. Es sei denn, wir bringen sie, diese Bilder, Vorstellungen, zu der Quelle der Wahrheit, im Wort Jesu Christi. In diesen Worten an seine Jünger, wie wir sie gehört haben, sagt Jesus ein bahnbrechendes und weltbewegendes Wort. Es ist ein Wort des Sohnes vom Vater. Jesus war ein Mensch mit einem innigen und vertrauten Verhältnis zu dem verborgenen Gott. Er schien mit besonderer Vollmacht ausgestattet zu sein in seinen Worten und Taten, und Menschen haben das gespürt und bezeugt. Der redet anders von Gott als die Schriftgelehrten. Wir würden heute salopp sagen, er hatte einen besonderen Draht zu Gott. Er wird gesehen, Jesus, gesehen als der große Mittler zwischen Gott und Mensch. Es ist darum naheliegend, in seinem Namen zu Gott zu beten, wie er das auch seine Jünger gelehrt hat, und zu glauben, dass er, Jesus, für diese seine Jünger in der verborgenen Welt im Gebet eintritt. Jesus, unser Mittler vor Gott. Was aber Jesus seinen Jüngern in diesen Worten sagt, ist eine Wahrheit, die das Beten, Bitten und Flehen verändert. Den Geist verändert, indem wir beten. Er sagt das von sich selbst. Ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Das ist ein gewaltiges Wort. Das widerspricht einer ganz bestimmten christlichen traditionellen Vorstellung von der Rolle Jesu, der sich vor dem Vater für uns einsetzt. Und der gewaltige Satz, den Jesus sagt, lautet: Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Wer an Jesus glaubt, betritt einen Raum, in dem sich sein Verhältnis zu Gott wandelt. Und auch die Rolle Jesu für ihn. Es ist, als würde hier in der verborgenen Welt die Fürbitte und all das Beten und Flehen umeinander und füreinander verstummen, verklingen, damit Raum werde für die gewaltige Wahrheit im Himmel und auf Erden? Er selbst, der Vater, hat euch lieb. Liebe Gemeinde, verstehen wir den Unterschied zwischen dieser scheinbar so selbstverständlichen Wahrheit in dem Kopf der Christen von der Liebe Gottes und dem bahnbrechenden Ereignis dieser Worte im Leben seiner Jünger? Hier ist nicht einfach ein großer Gedanke gesagt. Hier ist ein Offenbaren geschehen. Mit diesem Wort ist etwas auf der Welt passiert. Das Beten und Fürbitten des Sohnes verstummt, damit die Liebe des Vaters Raum finde in den Herzen der Menschen. Da ist nicht die Rede von der Liebe Gottes. Hier wird der liebende Vater geoffenbart. Nicht die Liebe, sondern der Liebende. Er tritt durch das Leben des Sohnes hindurch, aus dem Dunkel menschlichen Denkens und des religiösen menschlichen Geistes und der abgöttischen Furcht vor Gott, tritt er hervor als Liebender. Das ist gewaltig. Wer an Jesus glaubt, ist nicht an das Ziel seiner Gotteserfahrung gekommen, sondern steht am Anfang einer neuen Welt. Er betritt mit seinem Leben einen Raum, der umschrieben wird als er, der Vater selbst, hat euch lieb. Da wandelt sich religiöse Erkenntnis, da verlieren Dogmen, Frömmigkeit und menschliche Absichten ihren Wert. Ihre bestimmende Rolle über unser Leben. Der Mensch betritt in diesem Ereignis den Raum der Wandlung. Seiner Wandlung. Er selbst, der Vater, hat euch lieb. An dieser Wahrheit, an diesem Geschehen entsteht ein neues Volk. Entsteht eine neue Gemeinschaft. Entsteht ein neues Selbst. Da wandelt sich das Schauen des Menschen. Da wandelt sich, wie er sein eigenes Leben schaut und sich selbst sieht. Da wandelt sich, wie er das Leben des anderen schaut und ihn sieht. Und seine Rolle für den anderen und die Rolle des anderen für ihn. Ja, da wandelt sich, wie er der Mensch das Geheimnis Gottes schaut und ihn sieht. da tritt etwas in diese Welt, sodass die Welt nie mehr sein wird, wie sie vorher war. Nie mehr. Hinter dieses Wort und aus dem Wort heraus geschehendes Offenbaren Gottes kann der Mensch nicht mehr zurück. Die Welt hat sich gewandelt seitdem, mächtig verändert seitdem. Und wenn wir versuchen zu verstehen, was geschehen ist, werden wir ständig verunsichert. Wenn wir gar noch beurteilen sollen, was war gut und was war böse, was hat denn die Welt wie wohin getrieben, überfordern wir uns. Nur eins stellen wir fest, dass mit dem Offenbarwerden dieser Wahrheit in der Welt eine Wandlung begonnen hat, die noch nicht zu Ende ist, die Geschichte vorwärts getrieben wurde, auf einen Kulminationspunkt zu. Man könnte auch sagen, auf eine letzte und endgültige Krise zu. Und alles hat sein Geheimnis in dieser Wahrheit. Er selbst, der Vater, hat euch lieb. Mit diesem Wort ist dem Gottesvolk jede Macht über die Welt aus den Händen genommen. Und ich denke, das jüdische Volk hat das längst begriffen und kämpft verzweifelt mit dem Rücken zur Wand um sein Überleben. Da ist nichts von Weltherrschaft zu hören. Das hat man ihnen nur unterstellt, um das eigene Bedürfnis der Weltherrschaft damit zu kaschieren. Mit dem neuen Gottesvolk kann es nicht weniger sein. Wie soll es jemals in die Lage versetzt werden, über diese Welt zu regieren? Nein. Es hat einen Raum betreten, der das größte Geheimnis beinhaltet, das es gibt. Mit der Liebe Gottes kann man nicht mehr argumentieren. Der Hinweis auf die Liebe Gottes ist keine Antwort mehr. Für nichts, weder für Gutes noch für Böses. Gottes Lieben ist eine Wahrheit, dem du nur dein Leben aussetzen kannst. Du kannst diesen Raum betreten und etwas in dir wird sich wandeln. Und niemand kann sagen, was. Es beginnt ein neues, von einer nicht mehr abzuschätzenden Größe. Und gezeichnet ist es durch vieles, aber mindestens durch eines, durch die Ohnmacht. Durch die Ohnmacht gegenüber dem, wie sich das Leben uns präsentiert, darstellt, in seinen Forderungen und Ansprüchen, in seinen großen Ideen und in all den Pflichten, die uns auferlegt werden im Namen der Liebe und die keiner tragen kann. Darum legen sie sich auch immer den anderen auf. Darum der ständige Appell, diese Liebe doch zu demonstrieren und zu zeigen und zu beweisen. Und was wird bewiesen? Die Ohnmächtigkeit der menschlichen Natur, ihre Unfähigkeit, mit dem Leben heilvoll umzugehen. Nein, das ist zu Ende. Aber für unser Leben öffnet sich etwas mit unabsehbaren Folgen, auch für andere, nicht nur für uns selbst. Folgen, die wir nicht in der Hand haben, die wir nicht manipulieren können, aber die uns das Leben kosten. in der Erfüllung unseres Lebens und nicht im Verlust. Das ist der Unterschied des Liebenden. Es kostet ihn das Leben und er gewinnt. Und der von der Liebe redet, den kostet es auch das Leben und er verliert. Darum haben die auch dauernd das Gefühl, sie würden das Leben verlieren. Man würde ihnen dauernd nehmen. Man würde was von ihnen wollen. Sie müssen dauernd festhalten und müssen sich verteidigen. Gott reißt ihnen ja alles aus den Händen, bevor sie es noch haben. Darum die Angst. Und wo die Angst ist, ist keine Liebe. Denn die Liebe, die vollkommene Liebe, treibt die Furcht aus. In dieses Geheimnis hinein sind wir gerufen, liebe Gemeinde. Und diese Wahrheit will Heimat finden in unseren Herzen. Vertrauen finden in unserer mit tödlicher Angst besetzten Seele. Er selbst, der Vater, hat euch lieb. Und von denen, die ihn lieben, ist gesagt, sie werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Mit diesem Wort Jesu ist über einer verlorenen Menschheit die Sonne aufgegangen und der Tag angebrochen. Er selbst, der Vater, hat euch lieb. Amen. Lieber Vater, du bist nicht nur die Quelle allen Lebens. Du bist Liebe. Was immer unser verzweifeltes Herz uns sagt, unser selbstsicheres und überhebliches und im nächsten Augenblick so verstörtes Herz, an der Wirklichkeit des Lebens so verstörte Herz uns sagt, du bist der Liebende, du selbst. Und in der Begegnung mit dir, dem Liebenden, verstummt so vieles in unseren Herzen, an unseren Bitten und Flehen, an unseren Bedürfnissen und Ängsten, an unserem Hunger nach Leben und zu kurz kommen am Leben, an unserem Wunsch, anderen zu helfen und Probleme zu lösen, an dir, dem Liebenden, verstummt die Religion. Dort aber, wo dein Lieben seinen Weg in unser Herz findet und das Vertrauen in das Wort deines Sohnes uns weiterführt, in das Geheimnis der ewigen, verborgenen Welt, aus der heraus dieses Sichtbare geworden ist, desto weniger wissen wir und desto größer wird der Raum an Leben, an wahrem Leben in uns. Wie danke ich dir für dieses kostbare Wort, das wie ein helles Licht alles Elend dieser Welt überstrahlt, eingeht in die Schmerzen von uns Menschen, in unser Leid, in unsere Krankheit und unseren Tod. Eingeht auch in unsere Freude, in unser Lieben und Leben, unser Wollen und Können. Eingeht in unser Herz und es wandelt. Wer könnte vorhersagen, was geschieht, wenn du, Vater, du Liebender, Heimat findest in unseren Herzen und wir uns erleben als die Geliebten des Ewigen. Wie danke ich dir für das Leben und das Wort des Sohnes, das uns solches offenbart. Und du dich zu diesem seinem Wort gestellt hast, dass der Tod nicht die Oberhand über ihn behielt, der Tod, den wir Menschen ihm zufügten, sondern das Leben, in das du ihn gerufen hast, um es zu öffnen für ihn und für uns. Das Leben in deinem Herzen. Vater, Liebender, Ewiger.